meinerseits einen schönen guten Abend. Schön, dass Sie sich hierher betreten haben und sich mit diesem wichtigen Thema auseinandersetzen wollen. Ich darf das freundliche Angebot von Frank Buskotte weitergeben, dass er auch bereit ist, die Folien meines Vortrags an ihn zugänglich zu machen. Das heißt, wenn Sie ihm eine freundliche Mail schreiben, können Sie die dann im Nachgang zugeschickt bekommen. Und es gibt vermutlich eine Aufzeichnung dann auf der Homepage der KIB, sodass Sie, wenn es mal ein bisschen schnell gewesen sein sollte, das ein oder andere auch noch nachlesen können. Zunächst zum Titel des Dokumentes. Frank Buskotte hat dazu ja schon eingeführt. Hier die letzte Schrift, die wir haben. Laudato si, gelobt seist du. Damit beginnt der sogenannte Sonnengesang des heiligen Franz von Assisi. Und zwar jeweils die zweite bis neunte Strophe steigt damit ein. Es geht um ein Lob der Schöpfung, das der Heilige hier zu Papier gebracht hat und das dann überliefert wurde. Die Zahlen in Klammern übrigens zeigen immer an die Nummern des Dokumentes. Brauchen wir jetzt nicht, aber wenn Sie nachher mal was nachlesen wollen im Zusammenhang. Und alle fettgesetzten Begriffe, da sind die Hervorhebungen jeweils von mir, das vorweg. Es geht um die Sorge des Papstes für das gemeinsame Haus. Was versteht er unter diesem gemeinsamen Haus? Es ist das, was im Griechischen Oikos heißt und was dann Pater stand für Begriffe wie Ökologie oder Ökonomie. Es geht jeweils um den Haushalt und hier gemeint im Sinne des großen Haushaltes Gottes, des Lebenshauses Erde. Der Papst ist in ernster Sorge um dieses unser Lebenshaus. Und was genau ihn besorgt sein lässt, das werde ich Ihnen jetzt im Einzelnen darlegen. Zunächst aber möchte ich Ihnen zum Charakter des Dokumentes ein paar Worte sagen. Nicht alle sind vertraut mit dem Begriff Enzyklika. Was heißt es? Wo kommt es her? Ganz einfach vom griechischen Kyklos, der Kreis, ist also ein Rundschreiben an den Erdkreis. Und seit Leo dem 13. sind solche Rundschreiben eine Hauptquelle jetzt der kirchlichen Verkündigung, insbesondere der päpstlichen Verkündigung. Es wird nicht der Anspruch auf Unfehlbarkeit erhoben, der wird ja von päpstlicher Seite schon lange nicht mehr bemüht, aber es ist ein hochrangiges päpstliches Dokument. Herr Buskotte sagte auch schon, eine reine Öko-Enzyklika ist Laudato si nicht. Und hat völlig recht, denn es handelt sich um eine Umwelt- und Sozialenzyklika. Nicht nur um eine Klimaenzyklika, wie im Vorfeld etwa der Veröffentlichung zu hören war. Das ist das Dokument auch, aber eben nicht nur. Aber tatsächlich habe ich mich sehr gefreut, denn es gab bisher kein päpstliches Schreiben auf dieser Ebene, päpstliche Verlautbarung, dass das Mensch-Natur-Verhältnis beleuchtet hätte, und zwar in seinem Zusammenhang mit den sozialen Problemen, mit denen wir in der Welt zu tun haben. Das ist das Neue dieser Enzyklika. Es gibt drei aktuelle Anlässe, den einen haben wir schon gehört, aber an einen möchte ich noch erinnern, der jetzt schon ein wenig zurückliegt. Sie haben es wahrscheinlich in den Medien verfolgt. Es geht um den Gipfel, das Gipfeltreffen der Vereinten Nationen, das die Sustainable Development Goals, also die Ziele nachhaltiger Entwicklung, auf die sich die Vereinten Nationen verpflichtet haben, festgestellt hat. Und für dieses Schreiben wollte der, oder für diese Konferenz wollte der Papst einen Impuls senden. Ebenso für die schon angesprochene Pariser Konferenz, jetzt die COP21, das ist also die 21. Konferenz der Vertragsstaaten der Klimarahmenkonvention, die 1992 in Rio de Janeiro beim Erdgipfel damals beschlossen worden war. Auch dafür sendet der Papst eine wichtige Botschaft. Und was ab und an vergessen wird oder nicht so deutlich genannt wird, die ganze Diskussion innerhalb der Vereinten Nationen um ein Menschenrecht auf sauberes Trinkwasser und sanitäre Grundversorgung ist dem Papst ein weiteres wichtiges Anliegen, das er mit dem Text voranbringen möchte. Das Oberthema ist also Natur und Kultur, so könnte man es ganz weit formulieren, Umwelt und Entwicklung. Da haben wir zwei Vorbilder, nämlich einmal den sogenannten Brundtland-Bericht, unsere gemeinsame Zukunft der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung aus dem Jahr 1987, mit der damals sehr viel beachteten, bis heute beachteten Nachhaltigkeitsdefinition. Und wir haben 5 Jahre später, unter anderem auch vorbereitet durch den Brundtland-Bericht, dann die Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung, also der sogenannte Erdgipfel von Rio. Auch hier, das greift der Papst auf, die Verbindung von Umwelt und Entwicklung. Es geht ihm um die Erde als Ganze, als Natur, als Schöpfung und die Armen. Es geht um Naturschutz und Armutsbekämpfung. Und es geht um die Reduzierung der Umweltverschmutzung auf der einen Seite, aber auch die Entwicklung der armen Länder und Regionen. Beides sieht der Papst in enger Verknüpfung, beides miteinander vorhanden. Er selbst nennt 8 Zentralthemen, die er in seiner Enzyklika, die ja jetzt nicht ganz dünn ist, Sie haben es vielleicht schon in Händen gehalten, also schon einiges an Lesen und Lebenszeit erfordert, 8 Zentralthemen, die er hier im Einzelnen behandelt. Es geht ihm, das wurde gerade schon deutlich, um die enge Verbindung zwischen den Armen und ihrer Verarmung, ihrer Armut und auf der anderen Seite der Anfälligkeit unseres Planeten. Damit meint er die Verwundbarkeit der Erde und der Biosphäre. Die tiefe Überzeugung, dass alles mit allem verbunden ist, also die sogenannte Retinität, die Gesamtvernetzung, alles hängt mit allem zusammen, verändere ich an einer Stelle, hat das Auswirkungen an anderer Stelle. Das betont er an mehreren Stellen in Enzyklika. Er ist äußerst machtkritisch und nimmt ein neues Machtmodell wahr, neue Formen der Macht, die aus der Technik, also der menschlichen Verfügungsgewalt über die Natur abgeleitet werden, lädt ein neues Verständnis sowohl von Wirtschaft als auch von Fortschritt zu suchen. Neu ist auch die starke Betonung des Eigenwertes der außermenschlichen Natur, eines jeden Geschöpfes und der menschliche Sinn der Ökologie. Also auch hier wird die Zusammenhänge von Mensch und Lebenshaus Erde Oikos. Ich möchte zu aufrichtigen und ehrlichen Debatten anregen, jetzt auch in Paris, auch dafür eben einen Impuls und die schwere Verantwortung, so wörtlich, der internationalen und lokalen Politik, über die wir ja nachher auch sprechen werden, betont. Letztes Thema, das er anspricht, ist die sogenannte Wegwerfkultur, an deren Stelle er einen neuen Lebensstil setzen möchte. Das sind die Themen, die der Papst selbst für zentral erachtet. Herr Buskotter hat es schon angedeutet, die Adressaten, Adressatinnen sind wir alle. Jeder Mensch, der auf diesem Planeten wohnt. Also nicht nur die Mitglieder der Kirche oder etwa sogar der katholischen Kirche nur und auch nicht nur alle Menschen guten Willens. Das war ja schon eine Errungenschaft des Konzils und dann von Johannes dem 23. sich an alle Menschen guten Willens richten. Nein, er richtet sich auch an die Menschen schlechten Willens. Oder ohne Willen. Franziskus möchte eben mit allen ins Gespräch kommen. Das ist der Sinn und auch das Neue dieses Dokumentes. Zum Aufbau. Der 3-Schritt-10 und ein Handeln, Johannes der 23. hatte ihn als Methode der kirchlichen Sozialverkündigung eingeführt. Er stammt ja ursprünglich aus der christlichen Arbeiterjugend, aus der CAJ. Sehen und ein Handeln ist keine triviale Methodik, sondern ein sehr anspruchsvolles Vorgehen. Sehen, urteilen, handeln, so sind auch die Folien gegliedert in Folgen. Und immer dann, wenn Sie das Auge unten links auf der Folie sehen, sind wir noch im Bereich des Sehens. Der Zirkel soll das Urteilen symbolisieren und die Hand die menschliche Praxis. Im Einzelnen beschreibt er unter dem Aspekt des Sehens, das ist das erste Kapitel der Enzyklika, die Symptome. Also er gibt einen Überblick über die aktuelle ökologische Krise auf der Basis des besten Wissens in den Wissenschaften. Dann springt er. Erst das dritte Kapitel ist dann wieder dem Schritt Sehen zuzuordnen, indem er die Wurzeln der gegenwärtigen Situation, also die Ursachen der ökologischen und sozialen Krise beleuchtet. Der Schritt des Urteilens besteht ebenfalls aus zwei Kapiteln, nämlich den Kapitel 2 und 4. Er greift auf die jüdisch-christliche Überlieferung zurück, um unserem Engagement eine größere Kohärenz zu verleihen, unserem Engagement für die Umwelt, und er macht einen Vorschlag für eine ganzheitliche Ökologie. Auch das gehört zum Schritt des Urteilens. Bei der Praxis, bei den Handlungsvorschlägen, versucht er zweierlei, auch wieder zwei Kapitel hierzu, das fünfte und das sechste, er gibt Leitlinien vor für Dialog und Aktion, also zeigt Wege auf, die uns helfen können, aus der Selbstzerstörungsspirale heraus zu gelangen, und er gibt Hinweise zu einer menschlichen, nicht nur christlichen Spiritualität, die uns helfen können, sozusagen menschliche Reifung in Bezug auf diese Problemfelder voranzubringen. Der heilige Franz von Assisi ist ja nicht nur sein Namenspatron, sondern auch der Hintergrund der Enzyklika Laudato Si. Und ich möchte Ihnen einige Strophen, die auch der Papst zitiert, aus dem Sonnengesang vorstellen. Ich fange bewusst mit der siebten an, weil das auch die erste Strophe ist, die der Papst in der Enzyklika vorweg stellt. Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester, Mutter Erde, die uns ernährt und lenkt und vielfältig fältige Früchte hervorbringt und bunte Blumen und Kräuter. An einer späteren Stelle kommen dann weitere Strophen des Sonnengesangs, die ich Ihnen auch kurz in Erinnerung rufen möchte. Gelobt seist du, mein Herr, mit all deinen Geschöpfen, zumal den Herrn Bruder Sonne, erst den Tag, und du spendest uns das Licht durch ihn, und schönst und strahlend im großen Glanz dein Sinnbild, o Höchster. Gelobt seist du, mein Herr, die Schwester Mond und die Sterne. Am Himmel hast du sie gebildet, hell leuchtend, kostbar und schön. Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Wind und durch Luft und Wolken und heiterem Himmel und jegliches Wetter, durch das du deinen Geschöpfen den Unterhalt gibst. Gelobt seist du, mein Herr, die Schwester Wasser, gar nützlich ist es und demütig und kostbar und keusch. Und schließlich gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Feuer, und durch das du die Nacht erleuchtest und schön ist es und liebenswürdig und kraftvoll und stark. Hier gibt es einige Begriffe, die ich hervorgehoben habe. Wir haben natürlich einmal das All mit Sonne, Mond, Sternen und der Erde. Wir haben die vier Elemente mit Luft, Wasser, Feuer und Erde. Und wir haben hier das Klimasystem, ein Teil des Klimasystems mit Wind, Luft, Wolken, Wetter. Dann habe ich noch zwei Begriffe hervorgehoben, hier Sustenta und Sustentamento. Das ist altitalienisch und verwandt mit dem englischen Begriff Sustainable, Sustainability. Um diese geht es dem heiligen Franz im 13. Jahrhundert. Wie äußert sich denn Papst Franziskus zu seinem heiligen Vorbild? Ein schönes Vorbild, sagt er, das uns anspornen kann, eine Art Leitbild, Inspiration im Moment meiner Wahl. Also, als er gewählt wurde, hat er sich gleich zu diesem Namen bekannt, als ihm ein anderer Kardinal sagte, vergiss die Armen nicht. Das Beispiel schlechthin sei der heilige Franz. Und zwar wofür? Für die Achtsamkeit. Achtsamkeit gegenüber dem Schwachen und für eine froh und authentisch gelebte ganzheitliche Ökologie. Wie der Papst seine Sorge äußert über den Zustand des gemeinsamen Hauses, so war für Franz von Assisi die Sorge um die Natur, die Gerechtigkeit gegenüber den Armen, das Engagement für die Gesellschaft und der innere Frieden untrennbar miteinander verbunden. Und auch darin ist er ein Vorbild. Er ist der heilige Patron all derer, die im Bereich der Ökologie forschen und arbeiten. Ein Patron, der auch von vielen Nichtchristinnen und Nichtchristen geliebt wird. Ein Mystiker und Pilger, der in Armut lebte, also in Bescheidenheit, in Einfachheit und in einer wunderbaren Harmonie. Nicht nur mit Gott, sondern auch mit seinen Mitmenschen, mit der Natur und mit sich selbst. Für ihn, den heiligen Franz, war jedes Geschöpf, wie wir im Sonnengesang gehört haben, Bruder oder Schwester, verbunden in der Liebe. Deshalb, und da greift jetzt der Papst Franziskus sein apostolisches Schreiben, Evangelii Gaudium, wieder auf. Deshalb fühlte er sich berufen, alles zu hüten, was existiert. Dieser Hüteauftrag aus Genesis 2,15, aus der zweiten Schöpfungserzählung, scheint hier durch. Wir sollen Hüterinnen, sollen Hüter sein des anderen, des nächsten, Hüter und Hüterin der Erde. Ein kleiner Exkurs zu dem, was sozusagen die Referenzen des Papstes sind für seine Enzyklika. Worauf beruft er sich? Wen zitiert er denn so? Das ist ganz interessant. Wenig überraschend ist, dass der Heilige und Selige in größerem Umfang heranzieht, deren Schriften, Franz von Assisi habe ich mal die häufigsten Nennungen, die da zum Strichweiser dahinter stehen, hervorgehoben. Seine beiden Vorgänger werden reichlichst zitiert. Auch das ist nichts Ungewöhnliches für kirchliche Schreiben. Ungewöhnlich ist aber die Ausführlichkeit, mit der er den ökumenischen Patriarchen Bartholomäus würdigt. Ja, auch ein Zeichen der Ökumene, der innerchristlichen Ökumene. Und ein Zeichen der interreligiösen Ökumene ist, dass er einem islamischen Sufi positiv wohlwollend zustimmend zitiert. Dann kommen noch einige Theologen und Philosophen. Auch das ist interessant, kann ich Ihnen aber jetzt nicht weiter erläutern. Auch dass er kirchliche Dokumente zitiert, ist nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich vielleicht schon, dass vom Konzil nur Gaudium et Spes vorkommt. Übrigens mein Lieblingstext. Es gibt noch andere Lieblingstexte, aber der ist ganz vorne dabei. Der Katechismus-Kompendium. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist aber Folgendes, dass der Papst alle Erdteile bedenkt und Bischofskonferenzen aus allen Erdteilen, wie die Antarktis kommt vor, oder gibt es meines Wissens auch keine Bischofskonferenzen, das ist einfach zu kalt. Also alle Kontinente berücksichtigt und Sie sehen, dass Mittelamerika, Südamerika und die Karibik besonders stark vertreten sind, auch kein Wunder bei einem argentinischen Papst. Aber auch die anderen Kontinente kommen vor. Deutschland, zweimal übrigens auch das Klimapapier der deutschen Bischöfe, an dem ich mitwirken durfte, auch das hat mich gefreut. Ja, dann gibt es säkulare Dokumente, die zitiert und berücksichtigt werden, auch wieder ungewöhnlich. Es fängt schon an mit der Erklärung von Stockholm, die erste große Umweltkonferenz der Vereinten Nationen. Indirekt, also nicht wortwörtlich, aber der Sache nach zitiert er vorhin schon erwähnten Grundlandbericht, unsere gemeinsame Zukunft von 1987. Die Rio-Konferenz, der Erdgipfel, kommt in diesen Dokumenten vor, auch dahinter die Strichliste, die Klimarahmenkonvention allerdings nur indirekt. Was Besonderes ist, dass die Erdcharta wirklich wohlwollend und positiv aufgegriffen wird, ein sehr lesenswertes Dokument, das ich Ihnen nur ans Herz legen kann, aus dem Jahr 2000. Kritisch äußert er sich zu dem Gipfel Rio plus 20, aber auch das Dokument nennt er zumindest. Ich komme nach diesen vorbereitenden Worten zum ersten Schritt zum Sehen, also zu den Symptomen, aber bevor ich die im Einzelnen darlege, möchte ich Ihnen den Perspektivenwechsel, den der Papst anleitet, deutlich machen. Sie müssen das nicht komplett mitverfolgen, ich nenne nur die groben Stichworte. Er plädiert für eine ganzheitliche Sicht. Er plädiert für eine globale Perspektive und er plädiert für eine langfristige Sichtweise. Das sind Perspektiven, die weder in der Ökonomie noch in der Politik, also ich spreche jetzt vom Regelfall, präsent sind. Als ich vor kurzem einmal sagte, ja, Unternehmen denken vor allen Dingen, also besonders börsennotierte Aktienunternehmen, in Quartalszahlen, wurde ich korrigiert. Nein, das sei schon längst überholt, in Monatszahlen. Wie soll da ein langfristiges Denken bei herauskommen? Aber das gilt natürlich auch für Politik. Politikerinnen und Politiker wollen wiedergewählt werden, die Wahlzyklen sind eben so wie sie sind, 4-5 Jahre, und dann muss man sich wieder neu aufstellen und für Zustimmung, um Zustimmung werben. Und jemand, der nicht das kurzfristige, sondern ein langfristiges Wohl vor allen Dingen im Blick hat, hat vielleicht weniger Chancen, wenn er kurzfristige Interessen nicht so stark bedient wie langfristige. Aber darüber können wir vielleicht nachher noch ins Gespräch kommen. Das sind also die neuen Sichtweisen, ganzheitlich, global und langfristig. Und ich habe noch was Interessantes gefunden. Der Papst lädt mich dazu ein, einmal von außen auf unsere Erde zu schauen. Wenn jemand die Erdenbewohner von außen beobachten würde oder aus der Zukunft, wie würde er dann unser Verhalten bewerten? Also einmal die Sache von einer anderen Perspektive, räumlich und zeitlich betrachten. Welche Symptome nennt der Papst vor allen Dingen der ökologischen Krise? Ich komme nachher noch auf die Symptome der sozialen Krise. Er spricht durchweg, wie wir sehen, von einer Umweltkrise, von Umweltzerstörung, ja, von Verbrechen gegen die Natur, eine Sünde gegen uns selbst und eine Sünde gegen Gott. Der Mensch verwandelt die Natur in einen bloßen Gebrauchsgegenstand, macht sie zum Objekt seiner Herrschaft. Niemals, sagt er, haben wir das gemeinsame Haus so schlecht behandelt und verletzt in den letzten beiden Jahrhunderten, also seit Beginn der Industrialisierung. Es ist stark beschädigt, das gemeinsame Haus. Es gibt aber nicht eine Gleichheit der Beschädigung, sondern manche Regionen sind stärker betroffen als andere, sind in besonderer Gefahr. Das Neue, auf das er hinweist, ist die große Geschwindigkeit der Veränderung, die große Geschwindigkeit der Verschlechterung. Als eine solche große, mit enormer Geschwindigkeit vonstattengehende Veränderung nennt er den menschengemachten Klimawandel. Er ist für ihn eine der wichtigsten aktuellen Herausforderungen an die Menschheit. Darüber hinaus gibt es aber weitere Herausforderungen. Umweltverschmutzung mit giftigen Substanzen, Boden, Wasser, Luft. Das, was wir vorhin bei Franz von Assisi gesehen haben, was ihm ein Anliegen war, mit dem er eigentlich im Einklang leben soll, werden vergiftet. Die Erde wird zu einer Mülldeponie und es kommt zu einer Bioakkumulation, das heißt einer Anhäufung von Giftstoffen in Lebewesen, einschließlich den Menschen. Er nennt des Weiteren die Waldvernichtung, die jedes Jahr, für den wir die Fläche bei uns an Wald drastisch voranschreitet. Die Zerstörung von Feuchtgebieten und den Korallenriffen, von denen haben Sie sicher auch gehört. Die Verschlechterung der Qualität der Böden, die Wüstenbildung, die Ausbreitung, die unkontrollierte Ausbeutung des Fischbestands und die Zerstörung der biologischen Vielfalt, das drastische Artensterben, fasst es in folgende Worte. Jedes Jahr verschwinden tausende Pflanzen- und Tierarten verloren für immer. Sagt er, er betrachtet nicht nur die Natur, sondern immer auch die sozialen Zivilisationssysteme des Menschen und deren Zusammenhang. Er spricht von Millionen von Vorzeitentoten. Ein Sterben vor der Zeit, es wäre noch gar nicht nötig. Aber es wird durch diese Krise, die soziale Krise in Verbindung mit der ökologischen Krise, verstärkt. Gesundheit wird in Mitleidenschaft gezogen. Zum Teil irreversibel, Krankheiten breiten sich aus. Der Zugang zum Trinkwasser, ich sagte, das ist ihm ein besonderes Anliegen in der Enzyklika. Unser Lebenselixier verschlechtert sich zunehmend, Hunger nimmt zu, Nahrungsmittelproduktion geht zurück und gleichzeitig erleben wir eine gewaltige Verschwendung von Lebensmitteln. Und er sagt dazu, das wäre gleichsam das, was wir da wegwerfen, vom Tisch der Armen geraubt. Er beschäftigt sich zwar nicht dem Wortsinn nach, aber der Sache nach mit dem Land- und Water-Grabbing. Da Das heißt dann in der Ökonomie so schön ausländische Direktinvestitionen. Das heißt, Land wird enteignet, die Bewohnerinnen und Bewohner werden vertrieben, wenn sie keine Eigentumstitel vorweisen können oder keine Chance haben, sie einzuklagen. Über Korruption oder andere Fälle wird hier dann versucht, Land sich unter den Nagel zu reißen. Das machen Staaten, das machen aber auch Banken, das machen Fondsgesellschaften und alle, die reich sind und sich daran beteiligen können, verdienen mit und die Armen verlieren ihre Lebensgrundlage. Es kommt zu Ressourcenkonflikten, ja auch zu Ressourcenkriegen, nicht nur um Öl, sondern auch um Wasser. Migration und Flucht erleben wir ganz dramatisch zurzeit. Neulich hörte ich einen aktuellen Vortrag, der deutlich machte, dass der Syrienkrieg als eine Ursache den Klimawandel hat. Über Jahre gab es Dürren. Dürren, die zu einer großen Unruhe in der Bevölkerung, zu Mangelversorgung geführt haben, zu Unzufriedenheit mit den politischen Eliten. Und die eine der Wurzeln dieses Krieges sind, eine, nicht die einzige. Es gibt in dieser globalen Gesellschaft, sagt der Kant, so viel Ungerechtigkeit, erniedrigendes Elend und große Ungleichheit. Gewalt, Sie sehen die Häufigkeit dieses Stichwortes in der Enzyklika. Immer mehr Menschen werden exkludiert, ausgeschlossen, in ihren grundlegenden Menschenrechten missachtet und dieser Rechte beraubt. Es gibt eine Verschlechterung nicht nur der Welt, sondern auch der Lebensqualität eines großen Teils der Menschheit. Ja, er spricht von einem sozialen Niedergang, den wir global beobachten können. So viel zu den Symptomen der sozialen Krise. Wichtig ist, dass diese Krisen, die ökologische und die soziale, ja eng zusammenhängen, aber das andere Wichtige ist auch, dass diese Krisen nicht alle in gleicher Weise treffen. Denn die Schwächsten des Planeten sind besonders betroffen, werden besonders geschädigt durch den Verfall der Umwelt und der Gesellschaft. Die schwersten Auswirkungen all dieser Umweltverletzungen, so zitiert er den bolivianischen Bischof, werden von den Ärmsten des Planeten erlitten. Das schafft Probleme und die suchen besonders die Ausgeschlossenen, die Exkludierten heim. Sie sind nicht einige wenige, sondern der größte Teil des Planeten, Milliarden von Menschen. Der Klimawandel etwa habe verheerende Auswirkungen, insbesondere in den ärmsten Zonen der Erde, vor allem in Afrika. Was sind die Ursachen, die der Papst benennt? Er unterscheidet zwischen ideologischen und praktischen Ursachen. Zunächst die ideologischen Ursachen. Er nennt einen despotischen Anthropozentrismus. Also ein Despot, ein Tyrann ist der Mensch, der sich in den Mittelpunkt stellt von allem, der sich nicht um andere Geschöpfe kümmert. Es ist die Allgegenwart des technokratischen Paradigmas, also der Machbarkeit. Wir werden das schon technisch mit den Mitteln der Naturbeherrschung regeln, die Probleme. Die Vernunft, das hat ja schon die Frankfurter Schule, Adorno, Horkheimer und andere unterstrichen, wird hier verkürzt gegenwärtig auf rein instrumentelle Vernunft. Die Vernunft des Herzens, des Gewissens, des Urteilsvermögens, die kommen zu kurz und bleiben auf der Strecke. Grenzenlose menschliche Machtverherrlichung, überaus gefährliche Konzentration von Macht in den Händen, weniger als das, was er als Ursachen beobachtet, aber auch einen praktischen Relativismus, für den alles irrelevant wird, wenn es nicht den egozentrischen, den eigenen Interessen dient. Ein Konsumismus darüber hinaus noch ohne Ethik und ohne soziales und umweltbezogenes Empfinden. Es gibt aber auch praktische Ursachen, die unmittelbar ja damit zusammenhängen. Die rücksichtslose Ausbeutung, Plünderung der Ressourcen, die Zerstörung von Landschaften, der starke Anstieg, immer noch nach wie vor, der Verbrennung fossiler Kraftstoffe, giftige Abgase aus Industrie und Verkehr. Des Weiteren sind die Abfälle zu nennen, mit denen wir unsere Erde zumüllen, inklusive des Atommülls. Die Erde, unser Haus, so wörtlich der Papst, scheint sich immer mehr in eine unermessliche Mülldeponie zu verwandeln. Wir taxieren unseren Planeten und uns selbst mit Düngemitteln, Agrotoxinen, Insektiziden, Fungiziden, Herbiziden und was es noch für Ziele so gut, was die Menschen ausdenken. Vorherrschende Muster von Produktion und Konsum, das hört sich so harmlos an. Das ist die Art und Weise, wie wir wirtschaften, wie wir Güter nutzen und verbrauchen. Der Papst individualisiert die Probleme nicht, sondern er spricht von einem Marktversagen angesichts dessen, von einem Politikversagen. Politikversage, dem Markt den rechten Rahmen zu geben. Er klagt an die Spekulation, Stichwort auch Land- und Water-Grabbing, und die gewaltige Korruption zulasten der Menschen und der Umwelt. Die Ursachen auf Seiten der Verbraucherinnen und Verbraucher, also was tun wir unter anderem dazu? Die Wegwerfkultur ist ein wichtiges Stichwort. Der Rhythmus des Konsums, so der Papst wörtlich, der Verschwendung und der Veränderung der Umwelt hat die Kapazität unseres Planeten überschritten. Sie kennen diesen Global Overshoot Day. Im August hatten wir schon diesen Tag erreicht, der eigentlich erst am 31. Dezember erreicht werden dürfte, wo wir schon alle Ressourcen, die eigentlich für ein Jahr zur Verfügung stehen, verbraucht haben, im 8. Monat des Jahres. Der gegenwärtige Lebensstil ist unhaltbar geworden, also insbesondere natürlich der westliche konsumeristische Lebensstil, und das kann nur in Katastrophen enden. Es ist eine Minderheit des Planeten, die sich für berechtigt hält, in einer Weise zu konsumieren, die unmöglich jetzt auf alle Erdenbürgerinnen und Bürger ausgedehnt werden kann. Denn unsere Erde wäre noch nicht einmal imstande, die Abfälle eines solchen Lebensstils zu fassen. Wenige reiche Länder haben einen enormen Verbrauch. 20% der Weltbevölkerung verbrauchen Ressourcen in einem solchen Maß, dass sie den armen Nationen und den kommenden Generationen das rauben, wieder dieser Verstoß gegen das Gebot des Dekalogs, du sollst nicht rauben, was diese zum Überleben brauchen. Also ein Diebstahl der Leben nimmt, so die maltesischen Bischöfe, die der Papst zitiert. Was machen Wirtschaftsunternehmen? Auch das schaut der Papst sich genau an. Er verweist auf die multinationalen Unternehmen, aber nicht nur auf diese. Er sagt, von ihnen geht eine gewaltige umweltschädigende Aktivität aus. Sie tun in den Ländern des globalen Südens das, was sie in den Ländern, aus denen sie das Kapital beziehen, nicht tun können. Also was ihnen hierzulande verboten ist, was sie hier nicht machen können, das machen sie an anderer Stelle des Planeten. Er kritisiert die Fixierung auf den kurzfristigen, schnellen Maximalgewinn, der keine Rücksicht mehr nimmt, weder auf die Umwelt noch auf die kommenden Generationen. Private Vorteile, öffentliche Verluste. Also die Vorteile werden privatisiert, die Kosten sozialisiert. Schwerste Ungerechtigkeiten hat das zur Folge, wenn man die eigenen Vorteile nur dadurch erzielt, dass man den Rest der Menschheit, also der heutigen Menschheit und der Menschheit von morgen, die äußerst hohen Kosten der Umweltzerstörung bezahlen lässt. Denn die Rechnung, die muss bezahlt werden, aber von den anderen. Nur ein verschwindend kleiner Teil, ich komme in den Lösungsansätzen gleich noch darauf zurück, der Kosten, die verursacht werden, also der Zerstörung der Natur zum Beispiel, wird in die Preise einkalkuliert und getragen. Der größte Teil wird abgewälzt, externalisiert auf andere. Damit schließe ich den ersten Schritt ab und komme zu den Urteilskriterien. Wir sahen ja, dass der Papst aus der jüdisch-christlichen Tradition zu schöpfen gedenkt, und das schauen wir uns jetzt an einigen Beispielen an. Für ihn steht an einer der ersten Stellen die Menschenwürde. Der Mensch ist ja Bild Gottes, genauer gesagt dreidimensionale Statue Gottes, so das Wort in der Genesis in Kapitel 1. Alle besitzen die gleiche von Gott verliehene Würde. Und er betont besonders die unermessliche Würde der Armen. Eine unendliche, einzigartige Würde, die unveräußerlich ist, in der die Menschenrechte verankert sind. Jegliche Grausamkeit, die der Mensch gegenüber irgendeinem Geschöpf verübt, widerspricht der Würde des Menschen. Das heißt, wir missachten unsere eigene Würde, wenn wir anderen gegenüber grausam begegnen. Deshalb der Aufruf an alle, sich für die Verteidigung der Menschenwürde einzusetzen. Aber neben der Menschenwürde gibt es auch die Würde der außermenschlichen Natur, der Eigenwert der anderen Geschöpfe. Sie, die anderen Lebewesen, alle Einzelnen, besitzen vor Gott einen Eigenwert. Aber nicht nur die Individuen, sondern auch die Arten besitzen einen Eigenwert. Werte, die jedes Kalkül überschreiten. Also in der unternehmerischen Bilanz, wie taucht da eine ausgestorbene Tierart auf? Das kann man nicht kalkulieren. Auch nicht in der Gesamtbilanz, die die Menschheit aufmachen müsste. Die Lebewesen, die Individuen, die Arten, aber auch ganze Ökosysteme, also die Verbindung von Arten untereinander, besitzen einen eigenständigen Wert, der die Welt als Ganze wurde nach göttlichem Bild erschaffen. Nicht nur der Mensch ist Bild Gottes, die Welt als Ganze ist Bild Gottes, sagt der Papst hier. Sie, die Welt als Ganze, hat in sich selbst einen eigenen Wert, ja eine Würde. Daraus resultiert eine Ehrfurcht vor dem Leben. Wenn das Leben, die Lebewesen so wertvoll sind, dann habe ich sie zu achten. Da habe ich Ehrfurcht ihnen gegenüber zu haben. Das Stichwort greift auf, das Albert Schweitzer in die Diskussion gebracht hat. Und einige Begriffe aus diesem Wortfeld möchte ich Ihnen kurz nennen. Er plädiert für eine Kultur der Achtsamkeit, die die gesamte Gesellschaft erfüllen soll. Besonders gegenüber den Schwachen, gegenüber den anderen und der Umwelt, basierend auf Empathie, auf Mitgefühl und Liebe. Denn Unachtsamkeit, also nicht achtsam, nicht ehrfürchtig mit anderen umzugehen, zerstört auch meine innere Beziehung zu mir selbst, zu den anderen, zu Gott und zu anderen. Achtung und Respekt neben der Achtsamkeit sind die nächsten Begriffe, die er nennt. Auch dies gilt nicht nur den Menschen, sondern der Umwelt, aber auch den Gesetzen und Rhythmen der Natur, den empfindlichen Gleichgewichten, die unter den Geschöpfen existieren. Und weil diese so wertvoll sind, habe ich die Pflicht, haben wir alle die Pflicht zur Wertschätzung jeder menschlichen Person, zur Anerkennung der anderen und deren besonderer Würde. Das ist das Begriffsfeld der Ehrfurcht vor dem Leben. Zwei grundlegende Motive, die der Ethik insgesamt ja zugrunde liegen, ist einmal das Nichtschadensprinzip, Sie kennen es vielleicht aus der Medizin, Primum non nocere, also an erster Stelle darf ich anderen nicht schaden, ich darf weder der Umwelt noch den Menschen schaden, sagt der Papst, vielmehr, und das ist das Gegenstück, habe ich Sorge für das gemeinsame Haus zu tragen, Fürsorge, nämlich für das gemeinsame Haus. Das Gemeinwohl ist der nächste zentrale ethische Begriff, ein Prinzip, was bedeutet, dass eben individuelle und nationale Sonderinteressen zurückstehen müssen gegenüber diesem Weltgemeinwohl. Denn es geht nicht nur um das Gemeinwohl etwa der Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland, nicht nur um das gegenwärtige Gemeinwohl, sondern auch um das globale und zukünftige Gemeinwohl. Voraussetzung für Gemeinwohl sind, dass die menschliche Person respektiert wird, dass sozialer Friede herrscht und die Güter der Erde gerecht verteilt sind. Alle, Staat und einzelne Individuen, die gesamte Gesellschaft, stehen in der Pflicht, dieses Gemeinwohl zu verteidigen und aber auch zugleich zu fördern. Und das verlangt von Politik und von Wirtschaft, sich in den Dienst des Lebens zu stellen. Und zwar ganz entschieden, so wie der Gott des Lebens das getan hat. Logische und unvermeidliche Konsequenz dessen ist der Appell zur Solidarität und eine vorrangige Option für die Armen, auf die ich jetzt noch näher eingehen werde gleich. Aber zuvor möchte ich den Aspekt der Nachhaltigkeit, der ja schon bei Franz von Assisi eine Rolle spielte, in Erinnerung rufen. Eine nachhaltige und ganzheitliche Entwicklung, das ist das Ziel, das wir vor Augen haben müssen. Eine nachhaltige und gerechte, heißt es an anderer Stelle. Und was bedeutet das, sagt der Papst? Es bedeutet, dass wir nicht nur die gegenwärtigen Bedürfnisse befriedigen, sondern auch die Bedürfnisse der Kommenden im Blick behalten bei dieser Bedürfnisbefriedigung. Und wer den Brundtland-Bericht ein bisschen kennt und die Definition, wird feststellen, das ist nicht ganz wörtlich, aber doch der Sache nach, die Nachhaltigkeitsdefinition des Brundtland-Berichts, die da heißt, nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der jetzt Lebenden befriedigt, insbesondere die Grundbedürfnisse der Armen dieser Welt, denen oberste Priorität eingeräumt werden sollte, ohne die Fähigkeit künftiger Generationen zu gefährden, ihre zukünftigen eigenen Bedürfnisse befriedigen zu können. Also fast wortwörtlich der Grundlagenbericht. Damit aber eine nachhaltige Entwicklung wirklich zustande kommen kann, muss Umwelt und Entwicklung zusammengedacht werden. Muss der Umweltschutz Bestandteil des Entwicklungsprozesses sein, darf nicht von diesem getrennt werden, wie auch die Rio-Erklärung von 1992 deutlich gemacht hat. Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Wer im konzilialen Prozess beteiligt war oder sich an diesen erinnert, wird diese Trias vor Augen haben. Sie kennen vielleicht noch das Logo. Diese drei zentralen Begriffe spielen auch für den Papst eine wichtige Rolle. Er zitiert die dominikanischen Bischöfe, die das auch aufgegriffen haben. Es sind drei absolut miteinander verbundene Themen, die nicht getrennt und einzeln behandelt werden können. Ich kann nicht über Frieden reden, ohne über Gerechtigkeit zu reden. Ich kann nicht über Gerechtigkeit reden, ohne über die Gefahren der Schöpfung zu reden. Friede ist viel mehr als das Nichtwahrensein von Krieg. Ja, das ist uns bekannt. Es geht dem Papst um den Frieden mit sich selbst, um einen inneren Frieden, aber nicht nur darum, sondern um einen Frieden mit allen Geschöpfen. Nicht nur unter den Menschen. Gerechtigkeit gilt es besonders gegenüber den Armen zur Geltung zu bringen. Auch gegenüber den künftigen Generationen und gegenüber der außermenschlichen Schöpfung. Diese ist zu bewahren und als Werkzeuge Gottes sollen wir daran mitarbeiten. Wir sollen Hüter sein, das hat er schon in der Evangelii Gaudium deutlich gemacht. Hüter der gesamten Schöpfung. Das Prinzip der allgemeinen Bestimmung der Güter hatte ich Ihnen kurz erwähnt. Es geht darum, dass diese Güter, so der Papst, ein Geschenk seien. Nicht nur an Einzelne, sondern für alle. Gott hat die Welt für alle erschaffen. Er spricht vom Erbe der gesamten Menschheit. Wir kennen das ja beim UNESCO Weltkultur- und Weltnaturerbe, kommt dieser Begriff ja wieder. Die Welt ist im Wesentlichen ein gemeinsames Erbe und die Früchte dieser Erde müssen allen zugute kommen. Er spricht von Gabe und dann fällt auch der Begriff, auf den Sie vielleicht gewartet haben, nämlich der Leihgabe. Und das ist eigentlich der präziseste Begriff, den der Papst hier gibt. Denn ein Geschenk geht in mein Eigentum über. Mit dem Eigentum kann man fast nach Belieben verfahren. Man kann es gebrauchen, verbrauchen, aufbrauchen, zerstören. Ja, ohne dass ein anderer einen daran hindern könnte, wenn es denn mein Privateigentum ist. Deswegen ist der Begriff unpassend. Auch der Begriff des Erbes ist unpassend, wenn wir von der Erde sprechen. Denn wir haben sie nur geliehen bekommen. Es ist eine Leihgabe. So die portugiesischen Bischöfe. Die Umwelt ist eine Leihgabe, die jede Generation empfängt und weitergeben muss an die nächste Generation. Und zwar möglichst in einem unzerstörten Zustand. Dahinter steht die biblische Idee, dass Gott der bleibende Eigentümer der Schöpfung ist. Nicht der Mensch ist Eigentümer der Schöpfung, sondern Gott. Der Mensch ist lediglich der Verwalter, der Steward, der aber auch zur Rechenschaft Verantwortung und Verantwortung verpflichtet ist. Kommen wir jetzt zu der angedeuteten Option für die Armen und Ausgeschlossenen. Und da kommt eine interessante Wendung in das Dokument, denn es ist nicht nur ein grundlegender ethischer Anspruch, um das Gemeinwohl, also das gemeinsame Wohl aller, zu verwirklichen, sondern diese vorrangige Option gilt nicht nur den Armen, die jetzt die Armen sind, die Ärmsten, die Armen von heute, die schwächsten Brüder und Schwestern, sondern, und das ist neu, er spricht auch von einer Option für die Armen der Zukunft. Also diejenigen Menschen, die uns auch durch unser heutiges Verhalten in ihren zukünftigen Lebensmöglichkeiten eingeschränkt werden. Und er spricht von unserer verwüsteten und unterdrückten Erde, die sich unter den am meisten verwahrlosten und misshandelten Armen befindet. Also die Option für die Armen schließt eine Option für die zukünftigen Generationen und für die Erde mit ein. Die Pflege der Natur wird dann zur Aufgabe, zum Auftrag, der aus der Option für die Armen resultiert. Die Menschenrechte hatte ich erwähnt, als aus der Menschenwürde resultierende Rechte. Welche sind der Papst besonders in Gefahr? Es geht um die Grundrechte vor allen Dingen derer, die am meisten übergangen werden in unseren Gesellschaften. Das Recht auf Leben, auf Zugang zu sauberem Trinkwasser. Ich sagte, dass das dem Papst ein besonderes Anliegen ist. Denn für das Überleben der Menschen ist dieses Gut und ist der Zugang dazu ausschlaggebend. Und der Zugang zu sauberem Trinkwasser ist die Bedingung, überhaupt andere Menschenrechte wahrnehmen zu können. Habe ich kein sauberes Trinkwasser, werde ich sterben, ziemlich rasch. Ja, und was nützt mir dann ein Recht auf Versammlungsfreiheit oder Meinungsfreiheit? Ja, nichts mehr. Er spricht ausdrücklich, und da ist er eben dann auch Lateinamerikaner, aber er meint nicht nur die Kleinbauern in Lateinamerika, sondern alle Kleinbauern, das Recht jedes Campesinos auf ein angemessenes Stück Land, das ihm sowohl den Ort für seine Wohnung als auch die Möglichkeit zum Lebensunterhalt gibt. Und das wird eben durch Water- und Landgrabbing in höchstem Maße gefährdet, aber auch durch andere Einflussfaktoren. Er betont ein Recht auf Privatbesitz, ja, das gibt es, sagt er, aber das ist kein absolutes Recht. Schon bei Thomas von Aquin war es das nicht. Sondern es ist untergeordnet der allgemeinen Bestimmung der Güter und dem allgemeinen Anrecht auf seinen Gebrauch. Die Sozial- und Ökologiepflichtigkeit des Eigentums. Und bei uns im Grundgesetz steht nur die Sozialpflichtigkeit, die Ökologiepflichtigkeit müsste dringend ergänzt werden. Es gibt das Recht auf Glück, sagt der Papst, auf ein geglücktes Leben. Das wieder verunmöglicht durch das, was die reiche Minderheit in diesem Planeten anstrebt. Aber er sieht nicht nur die Rechte der Einzelnen, der Individuen, sondern er verweist auch auf die kollektiven Menschenrechte, die Rechte der Nationen und Völker und Kulturen. Aber auch die Rechte der zukünftigen Generationen hat er im Blick, die wir durch unser heutiges Verhalten schon beeinträchtigen. Aber, interessant, auch die Rechte der Tiere, der Natur. Er spricht von den Rechten der anderen und das im Zusammenhang mit dem Esel und dem Rind. Also ganz offensichtlich vertritt er hier die These, dass Tiere Rechte haben, Ansprüche uns gegenüber. Und das ist gut biblisch. Safety first. Drei Prinzipien gibt er an, das Verursacherprinzip, das Vorsorgeprinzip und das Prinzip der Beweislastlosigkeit. Nur ganz kurz dazu. Das Verursacherprinzip gilt vor allen Dingen Rückwirkendes. Also, das ist die Verpflichtung dessen, der Umweltverschmutzung verursacht hat, für die Beseitigung der Schäden oder für die finanzielle Entschädigung zumindest aufzukommen. Das Vorsorgeprinzip ist vorausschauend. Das Prinzip der Vorbeugung. Wenn ein unumkehrbarer Schaden droht, muss das Projekt gestoppt oder verändert werden, sodass eben ein solcher Schaden nicht mehr droht. Das gilt etwa für die bei uns ja immer noch laufenden Atomkraftwerke. Tickende Zeitbomben in unserer Nähe, mit denen wir uns scheinbar abgefunden haben, weil mal irgendwann von dem Ausstieg gesprochen wurde. Das Prinzip der Beweislastumkehr bedeutet dann, dass für jedes riskante Projekt, und das ist fast jedes Projekt, das wir im Bereich der Wirtschaft annehmen, muss ein objektiver und schlagender Nachweis erbracht werden, dass keine schweren Schäden für die Umwelt und ihre Bewohner verursacht. Nicht ich muss nachweisen, dass ein solcher Schaden durch das Unternehmen angerichtet wurde, sondern vorher muss das Unternehmen beweisen, dass es ungefährlich ist, was es da vorhat. Das ist ein neuer Ansatz, den der Papst hier stärkt. Noch zwei weitere wichtige Prinzipien, nämlich das der Effizienz und der Suffizienz. Effizienz sagt Ihnen was, da geht es um Input-Output-Verhältnis, Aufwand-Nutzen-Verhältnis. Also er sagt, wir müssen die Effizienz der Ressourcennutzung maximal steigern. Und dieses Prinzip darf nicht utilitaristisch verstanden werden. Nach dem Motto, Hauptsache vielen geht es gut, wenn dabei einige auf der Strecke bleiben, ist das sozusagen als Kollateralschaden hinzunehmen. Das wäre utilitaristisches Denken. Davor warnt der Papst. Suffizienz, das wäre die Haltung des Franz von Assisi. Die Genügsamkeit, weniger ist mehr. Wenig benötigen und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, erfüllt leben. Den Konsum mäßig, maßhalten, Mäßigkeit, Selbstbeschränkung gegen einen übermäßigen Verbrauch und Maßlosigkeit. Ja, eine befreiende, zufriedene, Genügsamkeit ist das, was der Papst uns positiv vor Augen stellt. Oder mit dem Franz von Assisi, die Einfachheit des Lebens, Demut und die Askese. Effizienz und Suffizienz. Ich komme damit, nachdem ich Ihnen die Urteilskriterien einer solchen Nachhaltigkeitsethik, so nenne ich sie mal, vorgestellt habe, zum Handeln. Das wird etwas kürzer ausfallen, weil ich denke, dass wir uns gleich vor allen Dingen in der Diskussion darauf stürzen werden. Aber ich möchte doch einige Leitlinien, die der Papst vorstellt, Ihnen zu Gehör bringen. Da ist zunächst einmal die Politik gefragt. Also, er sagt, eines wahrscheinlich der schwierigsten Unterfangen, die er überhaupt in seinem Dokument uns vor Augen führt, die Politik muss den Vorrang vor der Wirtschaft, den Primat, wieder zurückgewinnen und wiederherstellen. Und beide haben dann dem Leben und dem Gemeinwohl zu dienen. Offenbar sieht er es genau andersrum, dass nämlich die Wirtschaft den Primat hat über die Politik und diktiert, was gesetzt wird in Deutschland, was nicht. Beispiele aus der Pharmaindustrie, aus der Energiewirtschaft werden jetzt völlig an den Haken herbeigezogen, aber könnten Ihnen vielleicht, nein, sind sie nicht, im Gegenteil. Wir brauchen eine Global Governance, internationales Leadership, also die Allianz der Willigen, die wirklich was voranbringen wollen. Nicht die von George W. Bush, sondern die Allianz der Willigen, die diesen Planeten retten wollen, aus Sorge um das gemeinsame Haus. Wir brauchen eine echte politische Weltautorität, damit meint er nicht einen Zentralstaat. Obwohl es nicht ausspricht, gehe ich davon aus, dass er hier eine Stärkung der Vereinten Nationen und ihrer Organe meint, um nämlich die schwerwiegenden Umweltprobleme und die ernsten sozialen Schwierigkeiten, weder Umwelt und Soziales, zu lösen. Es geht darum, den Ärmsten einen regulären Zugang zu den Grundressourcen zu ermöglichen. Das ist Aufgabe der Politik. Es ist auch Aufgabe der Politik, eine Teilhabe an den Gütern der Erde für die zukünftigen Generationen sicherzustellen. Politik ist aber nicht nur das, was in diesen beiden Gremien da oben in der Vereinten Nationen oder im Deutschen Bundestag passiert, sondern es sind auch die zivilgesellschaftlichen Akteure, die in der Verantwortung sind, die lokalen Initiativen, die eben auch Instrumente der Machtkontrolle sind und sich als solche hoffentlich auch in Paris dann darstellen werden. Aber wir alle verdienen es, eine privilegierte Beteiligung zu erhalten, wenn wir betroffen sind von Entscheidungen, die Politik über uns fällt. Die Aufgabe der Wirtschaft, der Unternehmen, sei auch noch beschrieben. Und das geht wirklich ans Eingemachte. Das ist schon ziemlich radikal, was der Papst fordert, nämlich eine Überprüfung und Reform des globalen Wirtschafts- und Finanzsystems, eine Regulierung der Finanzmärkte und der Märkte überhaupt. Was haben wir in den 80er Jahren unter Thatcher und Kohl und Reagan erlebt? Eine Deregulierung. Ja, und wir brauchen eine Re-Regulierung, eine erneute Regulierung dieser Märkte, die völlig aus dem Ruder gelaufen sind. Wir müssen Wirtschaft und Finanzmärkte ausrichten am Leitbild nachhaltiger Entwicklung. Und dabei darf bloßes Greenwashing kein Thema sein. Es geht darum, vorhin sagte ich, die nicht nachhaltigen Modelle, wie produziert wird, wie konsumiert wird, diese zu ändern in Richtung Nachhaltigkeit, eine Kreislaufwirtschaft zu stellen, also die gar keinen Abfall mehr kennt. Das kann man sich vorstellen. Keine gelben Säcke mehr. Das wäre das Ziel. Ne? Und auch kein Atommüll, den man dann entlagern müsste. Eine Kreislaufwirtschaft gegen die Wegwerfkultur, Wiederverwertung, Umfunktionierung, Recycling, erneuter Verbrauch, Gebrauch. Die Nutznießer, und das ist jetzt eine zentrale Botschaft, die man ansetzen muss, meine ich. Die Nutznießer der Vorteile müssen die sozialen und ökologischen Kosten ihres Handelns voll übernehmen. Das Verursacherprinzip. Ja, im zwischenmenschlichen Bereich völlig klar. Wer einen Schaden verursacht, muss für die Kosten aufkommen. Und wenn er das muss, dann wird er zukünftig alles tun, um keinen Schaden mehr zu verursachen, weil ihn das ja finanziell ruinieren kann. Also ist das Verursacherprinzip im Grunde ein Nicht-Verursacherprinzip. Es geht darum, die negativen externen Effekte zu internalisieren. Das klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. Mein wirtschaftliches Handeln hat Einfluss auf andere. Wenn ich billige Baumwollkleidung trage und, was weiß ich, nach einem halben Jahr wegschmeiße, dann hat das Folgen für andere. Wenn ich mit dem Flugzeug fliege, hat das Folgen für andere. Und wenn man die Kosten, die das bei anderen auslöst, in die Preise einkalkulieren würde, jemand hat das mal unternommen für einen Burger, der müsste 200 Euro kosten. Ich glaube, dann würden keine Burger mehr gegessen. Wäre das schlimm? Ich glaube, es wäre verkraftbar. Umweltverträglichkeitsprüfungen, wie gesagt, die Beweislastprüfung als Prinzip, müssen also obligatorisch werden, zur Verpflichtung für alle Unternehmen. Und nicht zuletzt, weiß ich auch, die Pflicht hin, all das zu sanieren, was wir zerstört haben, um den nachfolgenden Generationen tatsächlich eine Welt zu übergeben, die nicht schlechter ist als die Welt, die wir empfangen haben. Davon sind wir aber weit entfernt. Wirtschaft und Unternehmen müssen, kommen wir so ein bisschen auf Paris, den Ausstoß von Treibhausgasen drastisch reduzieren. Wir liegen im Moment Jahr für Jahr, bei, muss man sich auf die Zunge zergehen lassen, bei rund 50 Gigatonnen CO2-Äquivalent, die Menschheit in die Atmosphäre bläst. Das sind 50 Milliarden Tonnen Gas. Und das hat enorme Auswirkungen auf die Temperatur unseres Planeten. Die ist seit Beginn der Industrialisierung schon um 1 Grad gestiegen. Und sie wird weiter steigen, wenn wir nicht drastisch eingreifen, bis zum Jahrhundertende um etwa 6 Grad gegenüber Vorindustrielle Zeit. Das wird einen komplett anderen Planeten ergeben, auf dem extremen Wettersituationen, Dürren, Wirbelstürme und anderes mehr, Sturmfluten, das Schicksal der Menschheit und der Pflanzen und Tiere besiegeln werden. Der Papst votiert für eine eindeutige Dekarbonisierung, aber auch Denuklearisierung der Weltwirtschaft. Weg von der Kohle, weg vom Atom. Ja? Also nicht bis 2022 warten, um das letzte Atomkraftwerk in Deutschland abzuschalten. Der Ausstieg aus der braunen Steinkohle wäre verpflichtend. Keine Ölverbrennung mehr in Motoren. Oder Benzin, Diesel, Kerosin oder wie das auch dann immer heißt. Energiesparen, eine wichtige Quelle, genauso wie die maximale Steigerung der Ressourcen- und Energieeffizienz. Wir müssen die fossilen Energieträger fortschreitend unverzüglich durch erneuerbare und möglichst umweltfreundliche Energieformen ersetzen, so Papst Franziskus. Wir müssen die Waldvernichtung stoppen, aufforsten, wieder aufforsten, unsere Wälder nachhaltig bewirtschaften, wie das vor 300 Jahren schon Hans-Karl von Kalwitz in seinem Buch Silvicultura Economica gefordert hatte. Und für die Landwirtschaft, wir sind ja im Landwirtschaftsbistum hier, die nicht nachhaltige Agrarökonomie muss abgelöst werden durch eine nachhaltige, vielgestaltige, diversifizierte Landwirtschaft. Klare Worte. Ich komme zum Fazit, das dreigeteilt ist. Der Papst, auch wenn das vielleicht jetzt einen Anschein hatte, legt kein Katastrophen- oder Weltuntergangsszenario vor. Das ist vielmehr eine ziemlich realistische Sicht auf die Probleme. Ich beschäftige mich seit den 80er Jahren mit diesen Fragen und habe nicht das Gefühl, dass der Papst an irgendeiner Stelle übertreibt. Das wurde ihm eigentlich auch kaum von seriöser Stelle vorgeworfen. Es wird nichts beschönigt, die Dinge werden beim Namen genannt und die Dringlichkeit wird unterstrichen. Der Papst geht davon aus, dass wir noch was tun können. Es ist nicht zu spät. Wir können die Dinge ändern. Der Mensch ist noch fähig einzuschreiten. Es gibt Alternativen. Es gibt die Chance zu einer tiefgreifenden Umkehr, die dann gemeinschaftlich im Innern, aber auch ökologisch erfolgen muss, im Sinne einer Versöhnung mit der Schöpfung, wie uns das Franz von Assisi vorgelegt hat, bevor es zu spät ist. Umkehr schafft Platz für Kreativität, die der Mensch nutzen kann, um die Dramen der Welt zu lösen. Das gesamte System von Wirtschaft und Gesellschaft ist zu überprüfen und zu reformieren. Drunter macht es der Papst nicht. Wir brauchen also eine dringende, mutige kulturelle Revolution. Wir haben eine Zeit der Entscheidung. Wir sind im Kairos sozusagen. Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde. Auch ein anderes Lied. vertraut ist. Jetzt wird getan oder auch vertan, worauf es ankommt, wenn er kommt. Die gegenwärtige ökologische und soziale Krise ist eine Zeit der Entscheidung. Es geht um eine Gerechtigkeitsfrage ersten Ranges, also um den Einsatz für den Schutz der Erde und das Leben auf ihr. Und das gilt auch für Christinnen und Christen. Das ist nicht irgendein Randgeschäft. Das ist das Kerngeschäft, um mal diesen betriebswirtschaftlichen Begriff zu nutzen. Das Kerngeschäft christlicher Gemeinde, christlicher Diözese, der Weltkirche. Ja, wenn das nicht verstanden wird, wenn man nach wie vor denkt, andere Dinge wären wichtiger als der Erhalt unseres Planeten, dann hat man, hätte ich jetzt bald gesagt, den Schuss nicht gehört. Umwelt- und Sozialengagement dürfen nicht auseinanderdefiniert und dividiert werden. Die Option für die Armen muss eine Option für die Schöpfung umfassen. Ziel muss sein, eine nachhaltige und ganzheitliche Entwicklung aller. Die Sorge für das gemeinsame Haus lohnt sich, sagt der Papst, aber sie ist auch alternativlos. Für die Umkehr ist es nicht zu spät, noch ist die Menschheit handlungsfähig. Noch können wir es zum Beispiel schaffen, den Temperaturanstieg unter 2 Grad Celsius zu halten. Selbst dann wird es schon für viele auf diesem Planeten gefährlich. Aber wenn es darüber geht, wird es noch extremer und dann wird es nicht mehr steuerbar sein. Wir haben 1 Grad schon erreicht, es bleiben nur noch wenige Zehntel. Denn 0,6 Grad sind schon drin im System, die können wir gar nicht mehr stoppen. Das heißt, 1,6 Grad Temperaturerhöhung der durchschnittlichen Erdoberflächentemperatur gegenüber vorindustriellen Zeiten sind unvermeidbar. Ab 2 Grad spätestens wird es unverantwortlich. Das heißt, also 0,4 Grad Celsius trennen uns von einer Welt, die zerstörerisch sein wird für uns. Zum Schluss. Ich halte die Enzyklika für einen Meilenstein für die Sozialverkündung. 1891, Leo der 13. Rerum Novarum, die erste Sozialenzyklika. Auf diesem Niveau würde ich jetzt Laudato Si ansiedeln. Nichts weniger. Wichtiger als die meisten anderen päpstlichen Dokumente auch seiner Vorgänger. Wir alle, das machen wir heute Abend hier, müssen uns für die Verbreitung der Gedanken dieser Enzyklika, für die ethischen Prinzipien und auch für die Umsetzung, die der Papst vorschlägt, engagieren. Ich finde, dass der Text eine hervorragende Basis darstellt für den Dialog, zu dem der Papst ja einlädt. Für den Dialog über die soziale, die zugleich eine ökologische Krise ist, und über die ökologische Krise, die zugleich eine soziale ist. Und über die Wege aus dieser Krise heraus. Eine gute Basis für den innerkatholischen Dialog. Ja, die Gemeinden und Diözesen sind keineswegs einig in den Fragen, die hier angesprochen werden. Die interkonfessionelle Auseinandersetzung, die interreligiöse Auseinandersetzung und den Dialog mit allen Menschen in Gesellschaft, Wissenschaft, Politik und Wirtschaft. Die Kirche hat in diesem Dialog Anwältin zu sein. Anwältin der Armen, Anwältin der kommenden Generationen und Anwältin der außermenschlichen Schöpfung. I thank you, Pope Francis, for Laudato Si. Klimaaktivisten auf den Philippinen danken dem Papst mit diesem Transparent für seine Enzyklika und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.